Auch persönlich, finde ich, gibt es Use Cases, wo KI sinnvoll ist, für Kunst nicht. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, den Markt davor zu retten, vor diesem unsäglichen KI-Slop, der auf gesamt Amazon Kindle Unlimited und so weiter gerade ist, weil Greti, Freti, Hans und Franz, jeder sein Buch gerade irgendwie mit ChatGPT hochladen und da veröffentlichen. Es ist schlimm, es macht den Markt irgendwie müde und traurig und man bekommt so viele Rückmeldungen von Leuten, die auch gar keinen Bock mehr auf ihre Kindle Unlimited Mitgliedschaft haben.
Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Rocket Fuel Spezial Female Future. Ja, wie immer sind Sarah und Olli hier am Mikrofon und wir haben natürlich wieder einen super Gast mitgebracht. Sarah, dann stell uns doch mal unseren Gast vor.
Klar. Ja, hallo Janina, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du bist wie ich Gründerin. Wir kennen uns aus deinem vorherigen Leben, sage ich mal, bei Bauer. Kannst du gleich auch nochmal zwei Sätze zu sagen? Und ja, ich finde es super spannend. Du bist in einer eigentlich alten Branche unterwegs, aber mit einem sehr revolutionären Geschäftsmodell und ja, ihr macht nicht nur Lesestoff, sondern baut auch echte Sammlerstücke, Farbschnittausgaben. Kannst du gleich nochmal erzählen, was es sich dahinter verbirgt? Buchboxen, Buchmerch, also ganz unterschiedliche Sachen und habt eine lebendige Online-Community rund um das Thema Self-Publishing-Bücher aufgebaut. Und ja, ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Female Future mit dir sprechen dürfen. Wie schaust du auf die Zukunft? Was tut sich in so einer, sag ich mal, eher klassischen Branche, wie kann man die aufräumen, umbauen und was bewegt dich in der aktuellen Zeit? Hallo Janina.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen und so ein bisschen in einer Branche, die, sag ich mal, eher KI gebeutelt ist, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das stimmt. Ich bin gelernte Verlagskauffrau und habe diverse Stationen durchgemacht, unter anderem bei Axel Springer, beim Hamburger Abendblatt, also sehr Hamburg verbunden immer schon gewesen. Und dann tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, beim Bauer Verlag lange Zeit im Digitalmarketing als sogenannter Digital Expert, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei ProSieben Sat.1 hast du allerdings total recht. Und ich habe mir gedacht, irgendwie die Liebe zu Büchern, zum Verlagswesen ist doch überwiegend noch da. Und habe beschlossen, dass eine Firma wie Literary Queens gebraucht wird und diese entsprechend dann auch gegründet.
Ja, super spannend. Du kommst ja aus einem wirklich komplett digitalen Bereich. Wie gesagt, wir haben uns ja bei Bauer kennengelernt. Digital Experts sagt, glaube ich, schon viel, was da dein quasi dein Aufgabenbereich war. Wie kommt es dazu, dass man in so einer, ich sag's mal platt, eher verstaubten Branche dann gründet? Und wie hast du die für dich umgebaut als jemand, der ja komplett aus dem Digitalen eigentlich kommt und digital sowohl beruflich als auch privat irgendwie wahrscheinlich sozialisiert ist?
Ja, das stimmt. Ich muss dazu vorweg sagen, ich habe ADHS. Das ist Fluch und Segen. Und Fluch insofern, als dass ich bestimmt 1 Milliarde Hobbys in meinem Leben ausprobiert habe. Und das reicht dann ja auch nicht, das irgendwie einmal zu kaufen oder ein Stift fürs Zeichnen, oder so, sondern das hat man dann auch immer direkt 30.000 Mal. Weil es kann ja sein, dass man das dann doch braucht und man ist aber super überzeugt, dass es genau das ist, was man jetzt machen möchte die nächsten Jahre. Aber Spoiler, es liegt irgendwo in der Schublade verstaubt und wird dann doch nicht mehr rausgekramt. Das ist wichtig zu wissen, weil genau so im Prinzip mein Gehirn durchaus funktioniert. Und das Einzige, was ich tatsächlich all mein Leben lang durchgezogen hat, ist die Liebe zum Lesen. Deswegen war mir auch relativ früh klar, dass ich eigentlich nur eine Verlagskauffrau werden kann, weil es das Einzige ist, wo ich gesehen habe, das wird mich auch in der Zukunft noch interessieren. Da hängt irgendwie mein Herz dran. Das hat mit Büchern nicht ganz geklappt, weil ich dann auch dachte, okay, vielleicht kann man in die Richtung digital gehen, weil da ist irgendwo die Zukunft. Und habe eben tatsächlich Verlagskauffrau digital und Print gelernt. mit Spezialisierung dann am Ende auf digital, einfach weil wir wissen alle, wie es in der Zeitungsbranche läuft oder auch in den letzten Jahren gelaufen ist, mit sinkenden Auflagen und größeren Problemen hier und da. Entsprechend war es richtig, denke ich, diese Digitalisierungsschiene gewählt zu haben und da eben auch viel mitzubekommen, vor allem im Bereich Social Media. Wie funktioniert das? Wie ticken die Leute? Wie kann man vielleicht auch Produkte tatsächlich an den Mann oder die Frau bringen, über Social Proof beispielsweise. Genau, und dadurch, dass das irgendwo immer auch ein Teil meines Herzens gewesen ist, war dann die Entscheidung, als ich mich hingesetzt habe und gefragt habe, was mache ich jetzt eigentlich, was will ich eigentlich tun, relativ klar, dass ich das beides verbinden muss. Das kam zu einer Zeit, wo Kindle Unlimited oder grundsätzlich KDP, also das Self-Publishing auf Amazon, in Amerika schon total geboomt hat, hierzulande aber gerade erst in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und beides hat so ein bisschen, mein Interesse irgendwo geweckt. Die Möglichkeit, Bücher, vor allem eben aber auch E-Books, also ne, digitale Bücher, digitales Marketing, alles, was irgendwie damit zusammenhängt, verfügbar zu machen. Also, dass das geht, dass man jetzt sich hinsetzen kann, eine tolle Geschichte schreiben kann und eben nicht mehr ein Carlsen, Heine, Penguin Random House oder so benötigt, um erfolgreich zu sein. Die ersten Erfolgsgeschichten waren in Amerika ja schon da, wo man gesehen hat, tatsächlich große Self-Publisher, die teilweise Millionen von Büchern verkauft haben. Alles alleine, im Alleingang, ohne einen großen Verlag, ohne ein großes Marketingbudget, was dahinter gesteckt hat. Und das fand ich sehr spannend. Und da in die Richtung wollte ich sehr gerne gehen, einfach um diese Self-Publisher auch hier in Deutschland unterstützen zu können, eben das fehlende Puzzleteil im Prinzip zu liefern. Denn meistens musste man dann doch noch, wenn man international dann veröffentlichen wollte, eben hier sich einen Verlag suchen oder hoffen, dass man in Italien oder Frankreich oder so genug Leser hat, dass es für einen Agenten, einen Literaturagenten oder eben auch direkten Verlag einfach spannend ist, die unter Vertrag zu nehmen, um die Übersetzung dann für die zu beauftragen und hier zu veröffentlichen. Und genau da wollten wir rein und haben gesagt, hey, warum machen wir eigentlich nicht das? Warum machen wir nicht Übersetzung, aber hauptsächlich für Self-Publisher? Genau, und da ist das alles irgendwie so ein bisschen in die Gänge gekommen und aus einer kleinen Idee dann doch etwas Größeres geworden.
Eine letzte Frage noch, super spannend. Also du sagst, aus einer kleinen Idee ein bisschen mehr geworden. Also ihr seid über 70 Mitarbeitende mittlerweile innerhalb von 4 Jahren?
2022, genau.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Das ist ja schon richtig krass. Das heißt, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie macht man das denn? Also wenn du sagst, du bist, also klar, du bist Digital-Marketing-Expertin, du kannst denen irgendwie Marketing anbieten, du kannst denen da, hast viel zu bieten, sage ich mal, aber wie kommt man denn um Himmels Willen an amerikanische, indische, griechische Autoren, die irgendwie auf den deutschen Markt wollen? Ich stelle mir das auch, also hattest du da ein Netzwerk? Wie kam das? Weil das muss ja auch erstmal passieren. Und ich sag mal, ich weiß es selber aus meiner Selbstständigkeit, über 70 Gehälter jeden Monat, das ist schon ein Brett. Also da muss schon ein bisschen was laufen, dass das funktioniert.
Das ist richtig. Ich wollte fast antworten, wenn du weißt, wo man die findet, dann sag mir Bescheid. Nein, also klar, natürlich, ohne Netzwerk läuft nichts. Das hatte ich zum Glück. Das ist eher so ein bisschen zufällig, wie das meiste im Leben irgendwo, glaube ich, dass man sich da was aufbaut. Und zwar hatte ich 2017 meine allererste Elternzeit. Und das darf man auch gar nicht so laut sagen, deswegen sage ich es jetzt in einem Podcast. Ich habe mich echt zu Tode gelangweilt. Ich habe mich so gelangweilt in meiner Elternzeit. Ich habe meinen Sohn über alles geliebt, aber der hat geschlafen, der hat rumgelegen. Es war eine tolle Zeit, aber mental hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwas tun. Ich kann nicht jetzt ein Jahr. Also allein der Gedanke zu wissen, das geht jetzt noch irgendwie 11 Monate. Es war Horror. Und deswegen musste ich irgendwas tun und irgendwas finden, was ich machen kann, was mir Spaß bringt, wo ich das Gefühl habe, ich werde gebraucht. Und zwar ich als Person, nicht als Mutter, Essensgeber, sondern Janina wird gebraucht. Und da war mir relativ schnell klar, dass die beste Möglichkeit für mich ist, einfach meine Skills zu nutzen, die ich ja hatte, und einfach nebenberuflich sozusagen während der Elternzeit eine kleine Selbstständigkeit aufzubauen und Bücher zu lektorieren. Und dadurch, dass es in Deutschland aber relativ schwierig ist, überhaupt als Lektorin anerkannt zu sein bei Verlagen, denn es gibt zwar hier und da sowas wie eine Ausbildung in Anführungszeichen, aber es ist eben kein Beruf, wo man ein Zertifikat vorlegt und sagt, so, ich bin jetzt Lektorin, musste ich in einen anderen Markt schauen. Und der Markt war der amerikanische Markt, weil ich eben mitbekommen habe, dass dort sehr viele Self-Publisher gerade unterwegs sind, die eben versuchen, mit Übersetzern, die sie irgendwo auf Online-Marktplätzen finden, ihre Bücher entsprechend zu übersetzen. Und in der Regel ist das echt schlecht gewesen. Es gab so ein, zwei, die wirklich gut waren. Die kannte man dann irgendwie auch schon in der Branche. Aber es hatte sich relativ zügig rumgesprochen, vor allem weil eben das so neu war, dass die Autorinnen und Autoren sehr leichte Scam-Opfer sind. Weil woher sollen sie wissen, ob die Übersetzung, die du ablieferst, tatsächlich gut ist oder nicht? Teilweise haben manche Übersetzer Google Translate, DeepL, irgendwas abgeliefert. Und die Amerikaner, so viele Vorteile und positive Seiten sie haben, haben eben auch eine negative in diesem Sinne. Sie sind nämlich super leichtgläubig. Sobald sie diese Übersetzung bekommen haben, haben sie dann auch schon das Geld freigegeben. Das gehört sich da so, also Zahlungsziel von 30 Tagen oder so kennt man da nicht. Da schickt man eine Rechnung und zack, hat man eine Stunde später das Geld.
Okay. Auch das wäre so schön bei deutschen Kunden auch mal.
Ja, das oder? Das stimmt, ja. Nee, und so ist es halt gewesen, dass ich oft Aufträge bekommen habe, wo gefragt wurde, kannst du das bitte einmal lektorieren? Kannst du das Korrektorat machen, schauen, dass das alles fein ist, damit ich das hochladen kann? Und ich habe es gelesen und musste leider so oft der Überbringer schlechter Nachrichten sein. Das, ne, einfach zu sagen, ja, das kann ich machen. Ich kann das sicherlich korrigieren, ich kann das sicherlich auch hier und da lektorieren, aber es wird halt nie gut werden, weil die Base ist leider absolut schlecht. Da kann man nichts machen. Und dadurch, dass ich ja aber meine Elternzeit hatte, also ich habe es nicht gemacht, um jetzt Einkommen zu haben, das ist ein netter Nebeneffekt gewesen. Spoiler, tut es nicht in der Elternzeit. Das wird teuer am Ende. Aber ich habe es eben nicht für das Geld gemacht.
Finanzamt hat sich auf jeden Fall gefreut.
Ja, richtig. Ja, vor allem die Elterngeldstelle. Die kommen dann und halten den Beutel hin und sagen, so, dann zahlen wir alles schön zurück. Nee, aber ich habe es ja hauptsächlich für mich gemacht. Und darauf oder deswegen auch viele Dinge teilweise umsonst gemacht, die definitiv nicht hätten umsonst sein dürfen. Aber so kam es eben, dass viele dieser Autorinnen meinen Namen kannten, mich kannten, gute Erfahrungen gemacht haben, denn wenn jemand umsonst harte Arbeit abliefert, merkt man sich das in der Regel. Und so ging das eben, ja, im Prinzip Mund zu Mund immer weiter, bis ich irgendwann sehr viele Aufträge hatte, die ich gar nicht hätte leisten können. Und im Prinzip ein Punkt gekommen ist, wo ich dachte, gut, ist schön, jetzt kann ich ewig so weitermachen und werde vielleicht irgendwann dadurch reich, aber vielleicht sollten wir die Ursache bekämpfen und einfach dafür sorgen, dass es einen Ort gibt, an den sich Autorinnen wenden können und wissen, dass sie eine gute Übersetzung bekommen, das volle Programm. Es gibt niemanden, der sie da irgendwie auf gut Deutsch verarscht oder in irgendeiner Art und Weise betrügt. Und so kam dann eben diese Idee zu Literary Queens auf, obwohl es dann noch ein paar Jahre gedauert hat, bis ich es tatsächlich gemacht habe.
Ja. Gibt es eine Geschichte zu dem Namen?
nein, eigentlich nicht. Also tatsächlich ist das eine Frage, die sehr viele fragen. Und wir bekommen auch ganz viel Lob für diesen Namen, weil er einfach so eingängig ist und irgendwie so eine Marke an sich ist. Tatsächlich ist das nur daraus entstanden, dass als wir angefangen haben, das war ich selbst als Gründerin plus 2 Angestellte. Also wir haben quasi gegründet und die sind direkt angestellt gewesen. Und wir haben das so ein bisschen zu dritt gemacht und die sind auch immer noch dabei. Das sind so meine leitenden Angestellten sozusagen, die das alles managen. Und wir haben uns hingesetzt und wir haben im Prinzip überlegt, was kann man machen, und haben wir gesagt, gut, wir wollen was richtig Cooles, wir wollen was machen, wo irgendwie der Name Programm ist, also irgendwas mit Büchern, irgendwas mit, keine Ahnung, wer bei uns ist, der ist irgendwie, der wird hofiert, der bekommt irgendwie alles, was er braucht, und so kam dann der Name irgendwo zustande. Der aber, glaube ich...
War der alles 3 Frauen?
Ja, genau. Genau, und da, ja, so kam der Name zustande, und ich glaube, zumindest wenn man den Meinungen Glauben schenkt, dass tatsächlich das vielleicht einer der Gründe ist, warum sich die Marke so gut entwickelt hat, auch am Ende. Ja, aber Glück im Unglück, es war nicht geplant. Ja.
Ja, vielleicht abschließend nochmal zum Geschäftsmodell, das zu verstehen. Das heißt, was ihr macht, ihr für ausländische Autorinnen und Autoren macht ihr Übersetzungen, ihr lektoriert das aber auch. Das heißt, diese 70 Menschen, die du angestellt hast, also welche Profile sind das dann? Sind das dann alles Lektoren oder Übersetzerinnen?
Nee, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Fähigkeiten und Skills. Wir sind ja in den Jahren auch wirklich gewachsen. Also es ist ja nicht so gewesen, dass wir direkt mit irgendwie 100 Leuten oder so gestartet sind, sondern das kam langsam, wenn man langsam sagen kann, in 4 Jahren. Aber es kam halt so, wie es kommen musste und nicht irgendwie überstürzt. Das heißt, wir haben zuerst angefangen mit Übersetzung, richtig. Dann haben wir gemerkt, gut, aber nur eine Übersetzung liefern ist irgendwie blöd. Wir machen das Lektorat mit dazu. Das heißt, wir brauchten Lektoren. Dann haben wir gesagt, wir machen das Korrektorat auch. Das heißt, wir haben Leute gesucht, die wirklich Korrektoratserfahrung haben, die echt, was Grammatik, Kommasetzung und so weiter angeht, absolute Asse sind. Die kamen dazu. Dann kam Social Media noch dazu. Dann kamen andere Sprachen mit dazu, also beispielsweise Italienisch kam dazu, Französisch kam dazu, und so ist es dann eben entsprechend gewachsen. Das heißt, wir haben eigentlich in jedem Bereich, den man so benötigt für ein Buch, die richtigen Leute. Wir haben auch Leute, die Buchsatz können. Es ist wirklich alles mit dabei, weil von der ursprünglichen Idee, wir machen Übersetzungen für Self-Publisher, eben geworden ist, wir sind der Ort, wo du als Self-Publisher hin musst und du musst nichts tun. Wir kümmern uns um alles und du musst eigentlich nur auf den Knopf drücken, wo steht hochladen. So.
Auch, ja. Also auch gar nicht mehr nur für ausländische Autoren und Autoren, sondern auch für, ich könnte gerade mit meinem deutschen Buch zu dir kommen.
Theoretisch ja. Also wir haben viele Anfragen auch immer mal wieder von deutschen Autorinnen, die fragen, ob wir zum Beispiel auch die unterstützen können, marketingtechnisch und so weiter. Denn wir haben in der Zeit ja auch eine ziemlich große Community aufgebaut von Leuten, die unsere Bücher einfach wirklich gut finden und die Bücher lesen, weil wir sie übersetzt haben. Also die kennen die Autoren zum Beispiel gar nicht, aber wissen, wir haben das übersetzt und geben dem dann eine Chance, weil sie eben wissen, im Markt gibt es solche und solche Bücher, und wenn sie eins von uns lesen, ist es auf jeden Fall gut. Genau. Das ADHS. Was war die Frage?
Aber ich auch, ja, ob ich genau. Schon, wir sollten ja gleich nochmal über Neurodiversität reden, weil ich bin endlich nicht mehr alleine.
Nee, ich weiß aber wieder. Ich weiß wieder. Wenn deutsche Autoren kommen zu uns, dann in der Regel, weil sie ein Buch auf Englisch haben wollen. Das können wir auch. Also wir können ein deutsches Buch nehmen und das Ganze quasi umdrehen und auf Englisch oder Französisch oder sonst was liefern. Aber in der Regel verstehen wir uns so, wir verdienen lieber nicht als mit den falschen Dingen Geld. Das ist so das Grundcredo eigentlich. Das heißt, wir lehnen sehr viele Aufträge tatsächlich auch ab, weil der Enttäuschungsfaktor wahrscheinlich einfach zu hoch ist dann am Ende. Wir wollen Leute glücklich machen mit unserer Arbeit, und wenn wir das nicht können, also wenn jemand wirklich beratungsresistent ist, dann, und wir wirklich sagen, aha, weiß ich nicht, und sie wollen es trotzdem, dann machen wir es. Aber dann haben wir wirklich alles gegeben und vorgewarnt, dass das vielleicht nicht gut wird. Insofern machen wir sehr wenig tatsächlich für deutsche Autoren.
Ich finde es super spannend, was du sagst. Ihr seid quasi das Rundum-Sorglos-Paket für Self-Publishing-Autoren. Weil das ist ja gefühlt erstmal so ein Widerspruch in sich, dass man sagt, so ich bin quasi, also ich habe alles selber in der Hand, ich publische selber, ich will keinen Verlag, aber ich möchte dann doch alles aus einer Hand. Wie habt ihr es geschafft, die Autoren, die ja quasi ein anderes Modell gewählt haben als den klassischen Verlag, davon zu begeistern, dann zu sagen, nee, da gebe ich dann vielleicht doch einfach auch, also sowohl ja ein Share als auch Kontrolle ein Stück weit ab an euch?
Ja, tatsächlich ist das gesamte Geschäftsmodell von LQ so aufgebaut, dass wir keinen Share bekommen. Das ist von Anfang an mir wichtig gewesen. Okay. Ja, es ist... Business-technisch kann man jetzt darüber streiten, ob das so schlau ist oder nicht. Ich würde nach wie vor sagen, ja. Denn Self-Publisher wollen ja genau das, was du sagst. Sie wollen die Kontrolle, sie wollen kein Geld an andere auszahlen müssen oder abgeben müssen. Sonst wären sie ja auch nicht abgeneigt, zu einem Verlag zu gehen. Das heißt, was wir machen, ist ein reines Payment-Modell für die Arbeit, die wir rein investieren. Und dabei sind wir zudem extrem günstig, also deutlich günstiger als ein typischer, klassischer Verlagsübersetzer. Und bei uns bezahlen die Autorinnen jeweils immer nur die Übersetzung, das Lektorat, das Korrektorat, Beta lesen, Rezensionsexemplare verschicken, Marketing und so weiter. Das machen wir alles umsonst. Weil wir der Meinung sind, dass Autorinnen, die glücklich sind und viele Bücher verkaufen, und Bücher verkaufen sich gut, wenn sie lektoriert und korrigiert und wenn Marketing gemacht wird und so weiter, dass die zurückkommen. Das heißt, im Prinzip ist das gesamte Business eher zwischenmenschlich als auf harten Geschäftspraktiken aufgebaut, sag ich mal.
Das finde ich echt extrem inspirierend, ehrlich gesagt, weil wird man ja eigentlich genau das Gegenteil, wahrscheinlich ist das jetzt wieder die männliche Sicht, ne, die man da drauf hat. Ich sag, weil ich sag, wenn du gut einen Job machst und viel verkaufst, dann willst du auch viel verdienen. So. Aber dass das andersrum funktioniert, ist ja total spannend eigentlich. Ne?
Ja, es war definitiv ein Risiko. Und toi, 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 ich bin froh, dass es funktioniert hat. Denn tatsächlich, klar, also viele Dinge, die wir tun, da hätte man echt Geld für nehmen müssen, weil wir sehr viel reingesteckt haben. Aber das ist dann vielleicht meine zu idealistische Weise zu denken. Ich denke immer, es wird für irgendwas gut sein. Also das kommt zurück. Was du reingibst, kommt irgendwo zurück. Natürlich in Maßen. Das geht nicht bei allen. Und am Ende müssen wir auch alle irgendwie unser Geld haben und Gehälter bezahlen und das Finanzamt bezahlen und keine Ahnung. Aber trotzdem denke ich, vor allem in einem Business, was ausschließlich auf Emotionen basiert, denn nichts anderes ist ja Lesen. Also du schreibst Worte auf und die Worte erzeugen eine Emotion im Leser. Und in solchen Business Cases, glaube ich, muss man davon ausgehen, dass man nicht die harten Zahlen und Fakten sprechen lassen kann, sondern dass man das auf einer sehr zwischenmenschlichen Ebene macht, dass man viel reingibt und vielleicht auch erstmal nichts zurückbekommt, aber am Ende dann doch, denn wenn der Autor oder die Autorin gefragt wird, hey, sag mal, wer hat denn eigentlich dafür gesorgt, dass du gerade hier Platz 3 oder so auf den Bestseller-Charts bist, dann schreien die unseren Namen von den Dächern. Und das funktioniert sehr gut in einer Branche, die wirklich sehr eng miteinander vernetzt ist, wo es viele Autorinnen-Events gibt, wo Messen stattfinden, Autorentische nebeneinander haben, ins Gespräch kommen, zwischen Messe besuchen. Wir haben für unseren Hauptjob, sag ich mal, also das Übersetzen und so weiter, eigentlich noch nie Geld ausgegeben für irgendwelche Marketing-Aktionen. Das kommt alles von selber, gerade weil wir eben statt in Marketing zu investieren, dann doch mal da rein investieren, eine Kurzgeschichte umsonst zu machen oder ein Newsletter zu schreiben für die Autorinnen, ohne dass man dann direkt die Rechnung mit.
Die dann hoffentlich sofort bezahlt wird, oder?
Richtig, ja, tatsächlich. Also ich meine, ja, es gibt ja solche und solche, aber tatsächlich in der Regel ist das so. Ja, das ist immer sehr schön. Man kann sehr gut planen damit, wenn sie denn bezahlen. Das ist dann das Zweite mit Amerikanern.
Ach Gott, okay.
Ja, Das heißt auch nur, um das jetzt einmal nochmal komplett zu verstehen, das heißt, ihr druckt nicht selber, ihr seid nicht zum Self-Publisher geworden, also zum Publisher geworden, sondern ihr macht quasi das digitale Produkt, wenn man so will, fertig und die Autoren publizieren das dann selber oder macht ihr das auch?
Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Nein, also tatsächlich ist das Hauptgeschäftsmodell gewesen, denn es soll ja irgendwo auch um KI und die Zukunft gehen, dass wir Übersetzungen herstellen und alles drumherum für Self-Publisher. Also ja, vor ungefähr einem Jahr hätte ich das genauso unterschrieben. Jetzt ist das Problem natürlich, dass mit dem Fortschritt der KI, der Technik, die diversen Piracy und Training Events, sag ich mal, die da stattgefunden haben, sich der Markt massiv geändert hat. Das heißt, so wie wir vorher gearbeitet haben, können wir nicht mehr arbeiten. Und das ist vor allem im letzten Jahr uns klar geworden, weil eben besagte Amerikaner zuhauf plötzlich ihre Rechnung nicht mehr bezahlt haben, weil sie der Meinung gewesen sind, ja, sie können jetzt ja für $20 das mit unserem Freund Chat machen und brauchen jetzt uns nicht mehr, denn eine Übersetzung kostet ja trotzdem immer noch eine vierstellige Summe. Das ist exorbitant mehr, als ChatGPT monatlich kostet. Insofern mussten wir tatsächlich uns einmal hinsetzen und überlegen, was machen wir in der Zukunft? Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt dieses Jahr zum Publisher auch werden. Unser erstes Buch kommt sogar schon in 18 Tagen raus. Ja, also wer jetzt hört, alle hinlaufen zum Thalia, Hugendubel und so weiter. Inked von Rachel Renner. Großartig.
Und du musst zu Rachel musst du noch zwei Worte sagen. Ich weiß das ja zufällig, weil wir ja auch Business Wise gerade an sag ich mal neuen Geschäftsmodellen stricken. Janina hatte das in so einem Halbsatz gedroppt. Ey, wir haben da so eine Autorin, die ist irgendwie so ein bisschen auf TikTok, hat da irgendwie ganz gute Followerschaft, verkauft ihre Sachen ganz gut und in so einem Halbsatz nebenbei ja und hat auf Kickstarter in unter 10 Minuten $240,000 eingesammelt. In unter 10 Minuten. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Das ist diese Power, also das ist eine Power, die diese Self-Publishing-Autoren haben. Ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe.
Ja, das ist echt krass, ja.
Ja. Richtig, richtig krass. Aber das heißt, ihr seid weiterhin nicht in einem Share-Modell oder wie habt ihr euch, also ihr habt euch ja letztes Jahr einmal komplett umstellen müssen. Das etablierte Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Man hat 70 Mitarbeitende, die irgendwie in Lohn und Brot sind. Was macht man denn da? Also wie bist du vorgegangen?
Ja, also schwierig, aber das muss am Ende natürlich, das ist ja kein allgemeingültiger Rat jetzt, sondern ich kann das nur für meine Firma irgendwie beleuchten. Ich habe die Firma von Anfang an anders aufgebaut, als die meisten Unternehmen vermutlich funktionieren, weil genauso wie die Autoren irgendwo zwischenmenschlich wichtig sind und das Hauptbusiness eigentlich das Zwischenmenschliche ist, so ist das bei uns in der Firma auch. Also es gibt keine großen Hierarchien und jeder ist, also bekommt das Geld, was er verdient und mehr, weil eben jeder auch das macht, was er kann und mehr. Also wir sind so ein bisschen die LQ-Sekte, sag ich mal, weil die Leute wirklich sehr, sehr gerne hier arbeiten, alles irgendwie selber entscheiden können und nirgendwo gemicromanaged wird. Nichtsdestotrotz mussten wir uns halt irgendwie zusammensetzen, nicht mit allen, wobei alle immer informiert wurden über die Gespräche, die gerade stattfinden, sondern eher mit den Leitenden. Wir haben diverse Teamleads in unterschiedlichen Sprachen und Projektmanager, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die ganzen Deadlines auch eingehalten werden. Da bin ich nämlich nicht wirklich gut drin. und da haben wir uns entsprechend hingesetzt und einfach mal laut gebrainstormt und überlegt. Und wenn man, glaube ich, daran geht und sagt, nichts ist zu crazy, lass uns einfach mal alles auf den Tisch packen, was für Möglichkeiten haben wir. Da kamen ganz viele gute Dinge tatsächlich auch bei rum. Und ich bin Fan davon zu sagen, wir machen erstmal alles und wenn irgendwas funktioniert, dann gucken wir uns das genauer an und dann schauen wir, ob wir da in die Richtung gehen. Und das haben wir getan. Unter anderem ist uns klar geworden, dass wir einen eigenen Shop brauchen, weil unsere Community wirklich gerne unsere Community ist. Wir tun auch sehr viel. Wir verlosen auch zwischendrin immer mal Gutscheine und so weiter für irgendwelche Buchhändler beispielsweise. Und die wollten immer irgendwie Möglichkeiten haben, uns zu unterstützen. Und da haben wir gesagt, gut, wenn wir jetzt einen eigenen Shop haben, dann können wir ein bisschen Merch reinpacken, irgendwelche Hoodies und so weiter. Das fanden die super. Dann haben wir gesagt, wenn wir das schon machen, dann relaunchen wir die komplette Website. Dann machen wir auch einen Blog. Dann haben wir im Prinzip eine Möglichkeit, Autorinnen zu informieren über diverse Themen, die gerade irgendwie so stattfinden in der Branche und vielleicht darüber noch ein bisschen mehr Traffic. Und dann haben wir geguckt, was machen wir eigentlich mit unserem Geschäftsmodell an sich, also dem Hauptmodell, was wir haben, und haben gesagt, okay, es wird immer, vor allem in der Buchbranche, wird es einen Kern geben, der sagt, KI fassen wir nicht an, das wollen wir nicht. Die werden einen großen Bogen darum gehen. Teilweise gibt es sogar einige Lektoren oder Autoren, die mir geschrieben haben, dass sie ihren Computer platt gemacht haben, weil sie keinen Bock mehr hatten, dass Copilot in ihrem Word ständig oben aufploppt. Weil sie sagen, es ist mein Job. Mein Job ist es, zu schreiben. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich schreiben soll, weil das ist mein fucking Job. Und das wollten sie einfach nicht. Die hatten zu viel Angst, dass Copilot jetzt ihre Worte vielleicht doch irgendwo scraped, irgendwie speichert, zum Trainieren benutzt, um die nächsten Versionen noch besser zu machen. Das heißt, die haben wirklich komplett den PC platt gemacht und so ein uralt Word von, weiß ich nicht, 98 oder so drauf gespielt, komplett ohne KI. Und für diesen Kern müssen wir genau so bleiben, wie wir sind. Weil alles andere würde uns auch unglaubwürdig machen. Dann gibt es aber einen zweiten mittleren Kern, sag ich mal, der sagt, okay, KI finden wir blöd, aber wenn wir dadurch Geld sparen, naja, dann gucken wir uns das zumindest doch vielleicht mal an. Und für die mussten wir irgendetwas entwickeln, was sinnvoll ist. Und da wir aber als LQ eigentlich, also zumindest was das Schreiben und die Arbeit und die Kunst an sich, die es ja ist, zu übersetzen angeht, komplett gegen KI sind, mussten wir irgendwie eine Lösung finden, wie wir die abholen können, aber eben auch so günstig sein können, dass wir vielleicht ein Match haben. Und da haben wir tatsächlich uns viele Anbieter angeguckt, vor allem auch in Richtung KI fürs Korrektorat, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Dann haben wir Bookshift ist zum Beispiel ein so ein neuer Player, den wir uns angeguckt haben, wo man wirklich viele Workflows auch so ein bisschen schlanker machen kann. Und so haben wir eben geguckt, dass wir ein Modell finden, wo wir einen Share beispielsweise bekommen vom Buch, als Trust, den wir sozusagen reingeben, dass wir sagen, okay, wir nutzen vielleicht diese Tools und ein bisschen KI hier und da, aber wir garantieren, dass es gut ist, denn wir gehen selber auch mit rein mit einem Share quasi, über den wir versuchen, dann unser Invest wieder zurückzubekommen in dieses Buch. Genau, und das ist der Step, an dem wir jetzt gerade stehen, dass wir versuchen, das so ein bisschen zu etablieren und aufzubauen. Es sind komplett separate Bereiche, sodass eben wirklich jemand, der LQ will, für LQ ohne KI auch genau das bekommt. Aber eben diejenigen, die sonst vielleicht zu irgendwelchen billigen Anbietern abgewandert wären und ein wirklich schlechtes KI-Buch hochgeladen hätten, die haben jetzt zumindest eine Möglichkeit, für fast kein Geld eine Übersetzung zu bekommen, die zumindest so weit bearbeitet ist, dass sie nicht schlimm klingt, wenngleich auch unser Herz immer ein kleines bisschen blutet, wenn wir so einen Auftrag bekommen.
Ja, das ist jetzt sehr schön. Also wir reden quasi von der Gegenwart und gar nicht so richtig von der Zukunft. Wenn du das jetzt mit dieser Erfahrung auch aus dem letzten Jahr und wie, das hast du selber auch gesagt, ich meine, diese ganze technische Entwicklung ist ja exponentiell schnell. Da weiß ja keiner, wird ja niemand jetzt sagen, okay, das sieht nächstes Jahr jetzt so aus, sondern man weiß es ja nicht. Ja. Wenn du so, und dann vielleicht das mal so den Blick in die Zukunft und dabei noch sagst, okay, so wie schätzt du auch so den grundsätzlichen, den herkömmlichen Buchmarkt ein? Ist das nicht auch ein Markt, der, also ich kriege das zumindest, ich lese auch ultra gerne und so, aber ich habe auch, wie gesagt, mit dem Kumpel zusammen vor ein paar Jahren auch mal einen kleinen Verlag gegründet, weil wir zum Beispiel auch gesagt haben, so Hörbücher, gerade im Jugendbuchbereich, hat keiner Geld für sowas zu machen. Das können wir mit KI machen. Das geht immer noch nicht so richtig gut. Ist so, wird das so eine Nische bleiben, in der er unterwegs hat? Also für Leute, die keine KI mögen und keine Übersetzung mit KI mögen und trotzdem immer noch physische Bücher lesen? Wie guckst du da drauf?
Tja, also ich würde gerne eine andere Antwort geben, als die, die ich geben muss, glaube ich. Weil tatsächlich die Antwort lautet, ja, ich glaube, wir werden Nische sein. Ich hätte es gerne anders und ich wünsche es mir anders, aber angesichts der aktuellen Entwicklung, schau dir nur mal jetzt beispielsweise der Fall von Mia Ballard beispielsweise, A Shy Girl, was veröffentlicht werden sollte. Dann kamen auf Social Media irgendwelche Ausrufe, das Buch ist mit KI geschrieben. Dann wurde es immer lauter, ein riesen Shitstorm, der sich da entwickelt hat, obwohl die Autoren gesagt hat, nein, hat sie nicht, sie hat das alles selber geschrieben, sodass tatsächlich dann der Verlag am Ende gesagt hat, na gut, wir canceln das Buch, wir bringen es doch nicht raus. Also KI hat da in dem Fall quasi einen Verlagsdeal gekostet, wenn man das so will. Das ist die eine Seite. Aber andersrum hat derselbe Verlag gesagt, hey, wir arbeiten jetzt mit diversen KI-Unternehmen zusammen, um irgendwelche Microdramas rauszubringen oder irgendwelche, weiß ich nicht, besonders günstigen Hörbücher, die sie mit 11 Labs produzieren lassen, die wirklich Hut ab, also es klingt krass, was ne, KI-Stimmen tatsächlich können, aber am Ende ist es, glaube ich, eine Sache, wie der Markt reagiert. Meine Hoffnung ist, dass der Markt an sich sagt, dein Kunst muss von Menschen gemacht werden. Man kann natürlich irgendwie KI nutzen, um vielleicht assistenztechnisch da zu unterstützen. Sicherlich gibt es auch viele gute Use Cases für KI, beispielsweise was Projektmanagement angeht oder auch Zusammenfassungen. Jetzt letztens wollte ich eine Liste haben mit E-Mail-Adressen und hatte das aber total wirklich, wirklich umständlich, dass man das einfach einmal in eine KI reinhaut und sagt, mach mir das mal hübsch und so, dass ich es nutzen kann. Also es gibt viele gute Use Cases, aber mein Herz und meine Vernunft und alles, was ich bin und mir wünsche, sagt mir, Kunst muss von Menschen gemacht bleiben. Und der Markt wird es hoffentlich auch so sehen. Nur leider vermute ich, dass die Technik so weit voranschreiten wird, dass der Markt, der gemeine Markt, sag ich mal, das gar nicht durchschauen können wird, was jetzt mit KI hergestellt wird und was nicht. Insofern ist tatsächlich die Positionierung von LQ wahrscheinlich leider eher ein Nischenprodukt weiterhin für Self-Publisher, die sagen, ich lasse in meinem Leben keine KI an die Worte, die ich selber geschrieben habe.
Was auf der anderen Seite aber auch eine saubere Positionierung ist. Ne?
Richtig, ja, definitiv.
Das schadet ja nichts.
Das stimmt. Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir das auch wirklich sehr getrennt halten, die beiden Bereiche. Denn das eine und das andere zusammen funktioniert nicht. Man kann nicht die saubere Anti-KI-Positionierung haben und dann auf der anderen Seite sagen, aber wenn du eine KI-Übersetzung willst, dann komm her, wir machen sie dir hübsch. So funktioniert es nicht. Also man muss wirklich gucken, es sind komplett unterschiedliche Bereiche, komplett unterschiedliche Skills, alles getrennt. Und wir werden auch nicht unseren Namen sozusagen dafür hergeben für irgendwelche KI-Sachen. Da steht Literary Queens nicht drauf. Dafür gibt es eine andere Firma, die das komplett getrennt davon sozusagen durchführt.
Ach spannend, das heißt, ihr habt dafür auch nochmal ausgegründet, das war mir auch
klar. Ja, richtig. Okay. Genau, einfach aus dem Grund, weil du kannst nicht sagen, wir sind anti-KI und auf der anderen Seite doch irgendwo pro KI sein. Denn wie gesagt, ich finde, es gibt Use Cases, auch persönlich finde ich, gibt es Use Cases, wo KI sinnvoll ist, für Kunst nicht. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, den Markt davor zu retten, vor diesem unsäglichen KI-Slop, der auf gesamt Amazon Kindle Unlimited und so weiter gerade ist, weil Greti, Freti, Hans und Franz, jeder sein Buch gerade irgendwie mit ChatGPT hochladen und da veröffentlichen. Es ist schlimm, es macht den Markt irgendwie müde und traurig und man bekommt so viele Rückmeldungen von Leuten, die auch gar keinen Bock mehr auf ihre Kindle Unlimited-Mitgliedschaft haben, weil es eh alles
nur Schrott ist. Wird das denn da nicht runtergerankt? Also von Social Media kennen wir es, dass so wirklich so KI-Slop auch richtig krass runtergerankt wird von den Algorithmen?
Nein, weil Amazon selber ja auch KI-Slop produziert. Also Amazon selbst ist ja mit Kindle Translate seit letzten November beziehungsweise sogar schon davor in der Beta gewesen. Jetzt mittlerweile wird es ein bisschen großflächiger ausgerollt. Das ist im Prinzip ja dasselbe in grün. Also du hast dein Buch als Autorin, was du vielleicht selber geschrieben hast, und drückst auf den Knopf und Amazon macht dir daraus dann ein nettes deutsches Buch beispielsweise. Amazon wäre ja blöd, seinen Algorithmus dahin zu trainieren, KI abzustrafen. Teilweise sehen wir eher das Gegenteil, dass sie halt versuchen, KI-produzierte Bücher beziehungsweise KI-Übersetzungen vielmehr auch hoch zu pushen. Und das Schlimme ist, muss ich ja dazu sagen, fairerweise, dass Autorinnen damit ja auch Geld verdienen. Denn bis man merkt als Leser, dass das Buch von der KI geschrieben ist, so gut ist die Technik ja mittlerweile, ist die Hälfte schon mal durch vom Buch. Und dann sind es eben Nuancen, dass du und sie ist falsch oder jemand hat ein Bikini an und in, weiß ich nicht, einem Kapitel später ist es ein Badeanzug, ne, weil KI halt nicht wirklich konsistent ist, was sowas angeht. Also so kleine Nuancen, wo man denkt, ah, irgendwie ist was off, aber man weiß nicht genau was. Und bis man dann wirklich harte Fakten dafür zur Verfügung gestellt bekommt, dass es KI übersetzt ist, ist ja in der Regel irgendwie schon 30-40% vom Buch rum. Und ein normaler oder der übliche Leser, sag ich mal, der dann denkt, ja gut, aber die Story ist ja ganz okay, der liest halt trotzdem weiter. Das heißt, das erste Buch ist tatsächlich schon mal durchgelesen. Und wenn es dann eine Reihe ist, wird das zweite Buch vielleicht auch direkt gekauft und angefangen, bis man dann irgendwann wirklich keinen Bock mehr darauf hat. Aber für Autorinnen zeigt das natürlich, es verkauft sich ja genauso gut. Das ist das Fatale. Wobei, möchte ich auch dazu erwähnen, wir kommen da gerade so ein bisschen an so einen Wendepunkt. Denn vor, was haben wir jetzt? April, fast Mai. Vor 8 Monaten ungefähr hat das Ganze im großen Stil angefangen, dass wirklich viele ihre KI-Übersetzungen hochgeladen haben. Und jetzt gerade ist so der Moment, wo sie sich angucken, okay, wie sind denn eigentlich jetzt die KPIs für meine Bücher? Also wo kann ich jetzt erkennen, ob das funktioniert hat oder nicht? Und jetzt gerade befassen sie sich alle damit, weil sie mehrere Abrechnungszyklen quasi bekommen haben und sich das anschauen können. Und jetzt merken eben viele, es ist vielleicht doch nicht so gut, wie sie dachten, weil die Leute einfach nicht mehr weiterlesen wollen nach Buch 3. Und wenn du aber eine Reihe hast mit 10 Büchern und es nur kennst als Self-Publisher, dass die wirklich von 1 bis 10 komplett durchlesen, ist das natürlich schon mal blöd. So. Ja. Und schlimmer, dass Leser häufig dann auch tatsächlich sagen, okay, von dem Autor und von der Autorin wollen sie keine Bücher mehr lesen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, der Markt beruhigt sich dahingehend gerade so ein bisschen. Aber es bleibt natürlich offen, inwieweit man in Zukunft überhaupt entdecken kann, dass es KI ist oder nicht.
Ja, schön, Janina. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Ich denke, wir auf der einen Seite haben eine explizit spannende Gründerinnengeschichte gehört, aber auch, finde ich, auch gerade in der Branche, wo man sagt, okay, da sind ja so viele Aspekte jetzt, da mischt sich Technik mit Werten, mit Kunst und Kultur. Und das ist ja schon auch ultra spannend. Auch da vielen Dank für deine Einschätzung, wie das wird. An dieser Stelle viel Erfolg für euch mit dieser Repositionierung dann. Und sprechen uns dann mal nächstes Jahr, würde ich sagen, wie gut das funktioniert hat.
Ja, sehr gerne. Toi, toi, toi.
Das war Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kemmann.